Hallo Jan, du Glaubensdenker.
Na? Ja, selber Glaubensdenker.
Selber Glaubensdenker. Ich fange jetzt schon an, hier zu beleidigen, ist ja unglaublich. Aber es ist ja eigentlich ein Lob. Sind wir mal ehrlich, es ist doch ein Lob. Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, ihr seid auch welche. Schön, dass ihr wieder zuhört. Wir haben heute ein schönes Thema, glaube ich.
Ich habe Muskelkater.
Ja, das war auch ein Thema. Also ich auch. Wir haben Muskelkater. Das heißt, was will man eigentlich mit seinem Körper alles anstellen? Und warum macht man es eigentlich?
Diese Frage ist, warum? Die guten Vorsätze führen bei mir immerhin dazu. Also ich bin auch ein bisschen stolz, dass ich Muskelkater habe. Es ist ein Ausweis dessen, dass ich Vorsätze auch verwandle in Tat. Ne? Ja, das ist gut. Ich habe auch ein bisschen Muskelkater im Kopf. Ich komme von einer Klausurtagung in der letzten Woche vom SKM und da ist mir was auf die Füße gefallen, wo ich dachte, ey, muss das immer noch sein? Also Hilfesysteme graben sich gegenseitig so ein bisschen, also es geht mir in Konkurrenz, ja, in den Hilfesystemen, weil die Fördermittel weniger werden, die Töpfe, die vor allem die kommunalen Töpfe und auf einmal gibt's wird Loyalität in Frage gestellt. Also die Männerhilfesysteme und die Frauenhilfesysteme, so eigentlich stehen die solidarisch Seite an Seite, aber auf einmal kommen so überwunden geglaubte Dinge wie so ein ganz komischer Feminismusbegriff wieder zutage. Das hat mich sehr beschäftigt und
was ist ein komischer Feminismusbegriff?
Ja, so ein Kampfbegriff, also Feminismus, so. Also als Gegenpart zum Patriarchalen. Also es gibt auf einmal kommt auf einmal wieder aufs Tablett. Also wir haben gerade, es fehlt der beste Begriff für Gleichstellung und Gleichberechtigung. Und gemeinsam, da wird oft für, ja. Ich bin ein Mann, aber ich bin ein feministischer Mann, weil ich für Gleichberechtigung bin. Aber es gibt auch einen Feminismusbegriff, der irgendwie ins Gegen geht, ins Konter geht, in das Gegenmännliche. Also nur ein Beispiel, wenn wir sagen beim SKM, dass wir Täterarbeit machen, dann ist das für uns kein Problem, auch Täterinnen in den Fokus zu rücken. Aber irgendwie wünschen wir uns die Solidarität auf Seiten der Frauenhilfesysteme auch anzuerkennen, dass es Täterinnen gibt und das die Frage opportun sein kann, ja, Frauenhilfesysteme, die dezidiert die weibliche Perspektive einnehmen, haben die auch etwas beizutragen für Frauen, die Täterinnen geworden sind. Und dann stellen wir fest, nee, also die Frauenhilfesysteme, die bieten gerne Hilfe an für Männer, die Opfer geworden sind, ja, aber nicht für Frauen, die Täterinnen geworden sind.
Was und passiert, wenn Frauen die Täterinnen geworden sind?
Nee, die können, also wenn es die geben sollte, das wird dann offensichtlich noch so ein bisschen so subkutan in Frage gestellt, dann sind wir beim SKM bei den Tätern, in der Täterarbeit sind wir doch dann die besten Ansprechpartner. Also falls es die gibt, dann mögen wir doch uns damit dann beschäftigen. Also so tendenziell ist Tat was rein männliches und Opfer was rein weibliches. So wird da was zementiert, was wir eigentlich überwunden geglaubt haben oder überwunden haben möchten.
Aber wahrscheinlich auch nur von einzelnen Akteurinnen, oder? Nicht von allen.
Jedenfalls habe ich ein bisschen Muskelkater im Kopf, weil ich feststellte, dass es dann sehr schnell, also es gab dann Betroffenheiten und ein bisschen Emotionalitäten und dann gab ein Wort das andere und da merkte ich so, ey, ich bin nicht selber in etwas reingetappert, was ich gerade auf dem Schreibtisch liegen habe, in Form eines Buches. Es trägt den Titel Moralspektakel. Moralspektakel. Und es ist ein philosophisches Werk, hat sogar einen Preis bekommen, also in der philosophischen Essayistik, ein Traktatuspreis 24, ist letztes Jahr, glaube ich, veröffentlicht worden. Und ich lese dir mal hinten den Klappentext vor. Das sind 15 Zeilen, die Spaß machen. Der Autor Philipp Hübel schreibt ein Buch mit dem Inhalt: Wir wollen gute Menschen sein, aber das allen anderen auch zeigen. Denn unser moralischer Charakter verschafft uns Anerkennung und Attraktivität. Doch durch den Einfluss der digitalen Medien wird Moral immer mehr zum Statussymbol und die öffentliche Diskussion zu einem Moralspektakel. mit negativen Folgen, denn die inszenierte Moral führt zu Populismus, Symbolpolitik, verzerrter Forschung und wirkungslosen Maßnahmen gegen Diskriminierung. Statt uns in Schaukämpfen zu profilieren, zeigt uns Philipp Hübel, wie wir einer universellen Ethik folgen können, um reale Missstände zu beseitigen. Also einer Ethik, in der nicht autoritäres Denken oder Opfergruppen im Mittelpunkt stehen, sondern der selbstbestimmte Mensch. Und ich merkte letzte Woche, dass ich selber in ein Moralspektakel verfallen war. Also zu wissen, wie es richtig geht und was das Richtige ist, das ist schon spannend. Weißt du, zur Zeit sind wir ganz schnell mit dem mahnenden Zeigefinger dabei. Mhm. Also es gibt Herausforderungen, die total existenziell sind. Also Gesundheit, Ungerechtigkeit, auch im Einkommen, Familienplanung, Zufriedenheit, Werte und Normen. Aber wir sind gerade sehr dabei, so zu fragen, also die großen Themen Leben und Tod, Krankheit, Krieg, Geld, Armut und Gewalt, das ist diskussionswürdig und mit einer Ethik vielleicht nur anzupacken. Aber stattdessen, also er hat hier so Beispiele, wir fragen uns gerade, welcher Comedian welchen Witz machen darf oder nicht machen soll, ob man Straßen umbenennen muss, weil die Namensgeber aus dem 17. Jahrhundert nicht so tolerant waren wie wir heutzutage, ob ein heterosexueller Schauspieler eine homosexuelle Figur spielen sollte oder ob es in Ordnung ist, dass die finnische Ministerpräsidentin auf einer Privatparty 2022 fröhlich getanzt hat im Corona-Kontext etc. Also daran wird unfassbar viel aufgehängt. Das wird durch die Medien getrieben, auch in reißerischen Titeln. Ja, und wir vergessen darüber eigentlich die dicken Dinger, die da gerade gebohrt werden. Und das ist mir letzte Woche auch irgendwie passiert. Also ich bin
ja, da
nicht ganz von gefeit. Das beschäftigt mich. Ich schlafe da nicht schlecht drüber, aber es beschäftigt mich. Insofern sprach ich gerade vom Muskelkater im Kopf. Ja.
Ja, kann ich verstehen. Also ich hatte letztens auch wieder eine Diskussion darüber. Ich glaube, wir lassen uns zu schnell ins Boxhorn jagen. Weil wir aber auch so ticken. Also ich meine, du weißt ja, was Zeichensysteme sind. Also ein Zeichensystem wie die Schrift zum Beispiel, ne? Oder das Bild. Das sind ja so Dinge, wo wir sagen, das bringt ja, wenn wir jetzt über Zeichensysteme reden, ich komme gleich drum, warum ich das gerade erwähne. Wenn wir über Zeichensysteme reden, meinen wir meistens, dass wir Dinge in klar und deutlich vor uns sehen und dann den Eindruck gewinnen, das hat jetzt was mit Rationalität zu tun. Sobald etwas in Sprache, in Schrift, in Schwarz-Weiß, in Schaubilder gegossen ist, hat es für uns ein Wirken von was Rationalem. Und was Social Media und jetzt auch durch KI wunderbar funktioniert und was auch Despoten auf dieser Welt unglaublich gut einsetzen können, ist der Moment, dass wir emotionales Triggern, was wir derzeit machen, und wir tun es wirklich nur, in eine Zeichenform bringen, die rational daherkommt. Also wir sehen zum Beispiel dann plötzlich einen Nachrichtenausschnitt von etwas vollkommen Verrücktem, zum Beispiel, dass Donald Trump irgendwas von sich gibt, was überhaupt keinen Sinn ergibt, wo wir genau wissen, Quatsch. Aber es wirkt dermaßen rational, dass wir uns ernsthaft damit auseinandersetzen. Dass wir uns hinsetzen und sagen, ja, guck mal, was hat denn der gesagt? Da hat er doch einen Punkt, oder? Und denkst du, nee, hat er nicht. Weil es aber falsch ist, was er erzählt. Hat nicht weder einen Punkt, er hat gar nichts. Das ist einfach nur Schwachsinn. Also kannst du einfach vergessen. Und das ist gerade unser Dilemma, dass wir da natürlich unglaublich schwierig ist, das nicht mehr hinzubekommen. Und das begleitet uns nicht nur da, sondern überall. Das heißt, man begibt sich in einem öffentlichen Diskurs über irgendein Thema. Es wird emotional hochgekocht, weil irgendeine Person oder mehrere Personen etwas in sich fühlen, getriggert werden von einem Schlagwort, vielleicht Mann, vielleicht Frau, vielleicht Wetter, irgendwas wird es sein. Und plötzlich eine emotionale Geschichte losgetreten wird und man ist aber bekleidet in einem Kontext, das ja eigentlich rational sein sollte. Und plötzlich versucht man diese emotionale Lage, diesen Gefühlsausbruch von Meinung in einen rationalen Kontext zu bringen. Und das überfordert uns maximal. Und das ist unser Problem unserer heutigen Zeit. Mein Mechanismus persönlich ist gerade, was ich zumindest versuche, Sobald ich so einen Schwachsinn, sobald ich nur ansatzweise merke, dass es Schwachsinn ist, schalte ich ab. Dann höre ich erstens auf hinzuhören, dann registriere ich nur noch ein also so ein Babygeheule. Und dann sage ich, okay, es wird gerade wieder Babygeheult, ich warte, bis es zu Ende ist und dann frage ich nochmal, was jetzt eigentlich das Problem ist. Und wenn ich es im Fernsehen sehe, schalte ich ab. Wirklich, ich kann anders damit nicht mehr umgehen. Ich wüsste nicht, wie ich sonst damit umgehen kann, weil ich es nicht mehr ertrage, weil wir in der Tat in ein Moralspektakel gekommen sind, weil wir alles, was wir an persönlicher Meinung haben, glauben, als Universalprinzip auf die Welt zu schütten. Mein persönliches Empfinden, das müssen jetzt alle so empfinden. Das ist das Donald Trump-Narzissmus zu glauben, nur weil er gerade das Gefühl hat, es entwickelt sich irgendwas in eine Richtung und er ist morgens irgendwie schlecht aufgestanden, müsste er jetzt einfach mal das und das sagen. So, das ist das eine. Trump ist aber noch eine viel gefährlichere Dimension. Einerseits hat er das Gefühl, dass er mal was sagen kann, was er will. Zweitens ist es aber auch von ihm gesteuert. Das heißt, während er damit mit Grönland da rumtraktiert und krakeelt hat, auf emotionaler Ebene und alle drauf reingefallen sind, haben die im Hintergrund dafür gesorgt, nochmal zu zementieren, was eigentlich schon vorher alles zementiert war. Die haben eigentlich nichts Neues gemacht, dass sie jetzt die amerikanischen Waffen auf Grönland platzieren. Durften sie vorher auch, jetzt haben sie halt nochmal Spektakel gemacht. Und wir lassen uns, wie gesagt, lasst euch nicht ablenken.
Also ich würde gerne von diesem Buch, ich habe es zur Hälfte gelesen, ich bin noch nicht durch. Ich lese mich da so schon mit Genuss irgendwie so voran. Aber ich möchte gerne von dem, was ich noch vor der Nase habe, dir kurz ein paar Überschriften nur vorstellen. Er macht Kosten des Moralspektakels auf, der Philipp Hübel, im zweiten Teil seines Buches. Und da ist das erste Kapitel überschrieben mit den dunklen Seiten der Selbstdarstellung. Also mit Moral wird benutzt zur Selbstdarstellung als Statussymbol. Ich bin moralisch. Ich gucke auf Nuancen und so, auf Feinheiten. Ich benutze Moral zu meiner Profilierung. Und da hat er folgende Untertitel. Und dann will ich danach aber auch, er hat einen positiven Ausblick, ja. Also die muss ich dann dahinterher auch nennen.
Ja, klar.
Sonst wird mir das hier zu düster heute. Aber zunächst die dunklen Seiten der Selbstdarstellung, nur entlang der Überschriften. Digitale Sortiermaschinen, Polarisierung und Populismus, Trittbrettfahrer, moralischer Narzissmus, Opferhochstapler, moralische Dominanz, Cancel Culture als Einschüchterungskultur, der Online-Pranger, im Auge des digitalen Feuersturms, die Folgen der Einschüchterungskultur. Und ohne, dass ich die Kapitel schon gelesen habe, habe ich sofort irgendwie Anknüpfungspunkte zu Dingen, die mir im Internet, in den Medien, in den Social Media begegnen. Und auch manchmal in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn ich Menschen miteinander reden höre, wenn ich Menschen sich übereinander aufregen höre, gerne im Rücken, hinterm Rücken des anderen, der anderen Person. Und denke so, ah ja, krass. Und er bringt es zusammen unter Moralspektakel. Und das trifft mich irgendwie als Theologe, der ich ja auch mit einer Moral unterwegs bin und der Welt ein Angebot machen will, auf der christlichen Menschen, auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes, ja. Und dann versöhnt mich aber das letzte Kapitel, wo ich jetzt auch wieder nur die Überschriften also die Untertitel lese, überschrieben mit die Zukunft des Zusammenlebens. Und da macht er schöne, ohne, wie gesagt, die Kapitel gelesen zu haben, schöne Perspektiven auf, finde ich, folgendermaßen. Gemeinsamkeiten statt Unterschiede. Universalismus statt Relativismus. Mhm. Fakten statt Ideologie. Ja. Taten statt Symbole. Gerechtigkeit statt Identität. Das ist auch krass. Also man kann das jeweils mal blicken lassen. Ich habe noch drei. Diskussionskultur statt Einschüchterungskultur. Vernunftmoral statt Moralinstinkt. Und letztlich Demokratie statt Spektakel.
Ja.
Und da wird es gerade sichtbar, wenn er hier das überschreibt mit Moralspektakel und zum Letzten dann schreibt Demokratie statt Spektakel, da wittere ich auch, was die großen Kosten sind, die großen Gefährdungen in diesem Moralspektakel. Ne?
So ist es. Ja, und dann ist dann genau, und dann kommt ja der Punkt, was jetzt gerade passiert ist, ja, aus deiner Sicht, Das ist ja Trittbrettfahrerei auf wahren moralischen Grundwerten. Also wir haben ja Grundwerte und Moral ist ja nichts anderes, als dass wir eine gewisse, dass wir nach Prinzipien gehen und nach ethischen Vorhaben gehen. Das bedeutet, die Umsetzung von Ethik, die setzt letzten Endes für alle gelten, wo wir uns drauf gemeinsam einigen können und nicht, weil jemand gerade mal irgendwie einen Bauchweh hat, glaubt, er müsste jetzt was anderes sagen. Und das ist gerade das Schwierige, dass es bestimmte Menschen, und Donald Trump gehört auch dazu, dass bestimmte Personen auf der Welt es geschafft haben, das aufzubrechen und zu sagen, ich scheiße auf Prinzipien, mein Prinzip ist das Prinzip. Das macht's echt kompliziert. Das macht's gefährlich. Und dagegen müssen wir anstinken. Also ich habe ja letztes Jahr schon gesagt, dieses Jahr ist für mich das Jahr der Moral. Das bedeutet nicht, dass wir alle Moralien durch die Gegend rennen und es von uns geben, was wir gerade denken, meinen und spüren zu müssen, sondern dass wir uns nochmal darauf einigen, was das eigentlich bedeutet. Dass wir uns nochmal klar machen, ey, Freunde der Nacht, das hat was mit wirklich einem ernsthaften Zusammenleben zu tun und mit Mitmenschlichkeit. Und dann gehen wir darüber und dann kommen wir noch drüber und dann hat es auch noch was damit zu tun, wenn du jetzt nach christlichen Werten gehst, wie verhältst du dich denn wirklich einem Menschen gegenüber und wo hört es danach wieder auf? Und wir müssen da nochmal eine klare Perspektive und vor allem ein Ziel bekommen, eine Rahmenbedingung. Wir müssen nochmal moralisch werden, aber im besten Sinne des Wortes und nicht so vollkommen durchgeknallt, wie wir gerade durch die Gegend rennen.
Also du sagst, 26 wird das Jahr der Moral. Ich würde es eher beschreiben als, also ich gehe gerne mit und finde, ich glaube auch, dass die kommenden Monate uns da einiges abverlangen werden. Da kann man sich, also apropos Muskelkater im Gehirn, im Kopf, wir werden uns da schon mal ein bisschen warm laufen. Das ist gar nicht schlecht. Mhm. Ich würde lieber sagen, statt das Jahr der Moral, das Jahr der Ethik. Denn das ist zutiefst Philosophisches. Was du gerade forderst, das ist das Nachdenken über Moral. Und das Nachdenken über Moral ist eine philosophische Disziplin. Das ist die Ethik. Das ist philosophisch. Und als Theologe biete ich dann gerne den religionsphilosophischen Ansatz an. Ne? Diesen Teil, diesen Fachbereich der Ethik. Also da gibt es sicherlich was zu heben. Und ich stoße hier bei dem Hübel auf den Begriff der Identität. Also wenn ich mir meiner sicher bin, dann fällt es mir leichter, auf mich das Abenteuer des Nachdenkens über Moral einzulassen. Ja. Und da hilft es. Und da kann ich auch wieder das Angebot machen, wenn ich mich als Christin oder als Christ verstehe, dann habe ich ein Feld Identität abgesteckt, auf das ich mich recht stabil stellen kann, um von da aus nachzudenken, ja, was bedeutet das dann jetzt, wenn ich über Gut und Böse, richtig und falsch nachdenke oder auch über Wahr oder Lüge? Das wird ja auch gerade mit den Fake News immer lauter, die Frage nach, ist das jetzt Fake oder ist es Realität? Und wessen Realität ist es? Ja, also KI kommt uns ja auch immer wieder hier in unseren Gesprächen entgegen und auch das hat eine sehr ethische, also eine zutiefst bemerkenswerte, im Sinne des Wortes, bemerkenswerte ethische Dimension. Sollte
total werden,
dass uns das beschäftigen muss.
Ja, und du hast es gerade angesprochen, also dieses Vernunftbegabte ist richtig und dann müssen wir, und jetzt müssen wir, deswegen heißen wir auch Glaubensdenker, ich meine, müssen wir zwischen Vernunftsbegabt und Gefühlsbegabt, weil das, was du über vernünftige Ethik, Allgemeinprinzip in Regeln ausdrücken kannst, algorithmisch, ne, also wirklich nach Regeln vorgehen kannst, musst du auch spürbar machen, weil allein nur es zu verstanden zu haben, reicht bei weitem nicht aus. Erfahrbar heißt spürbar machen. Und da hast du ja mit deinem Hebel Religion schon mal einen guten Weg, um das spürbar zu machen, um den Weg den Leuten auch klar zu machen. Und so fühlt sich das jetzt an, wenn es richtig ist, wenn es Klick macht plötzlich, ne? Wenn der Algorithmus greift und wir plötzlich merken, ach, guck mal einer an, das ist damit gemeint. Jetzt handeln wir alle nach dem gleichen Prinzip. Mitmenschlichkeit. Verrückt. Das bedeutet ja wirklich alle Menschen.
Das spürbar machen, also das könnte ich jetzt ganzheitlich irgendwie übersetzen, hat was Religionspädagogisches, ne? Das ist eine Perspektive, ein Weg, aber es gibt auch wirklich den theologischen Weg, also das Nachdenken über, wie ist Gott, welche Aussagen göttlicher Offenbarung, die wir anerkennen, lässt sich auf diese Thematik übersetzen. Auf die Frage nach, was ist richtig und was ist nicht richtig? Was ist gut insofern und was ist schlecht insofern? Also,
ich habe die Idee, was wir machen können.
Viel nachzudenken. Ja.
Ja, und ich habe eine Idee, was wir in den nächsten Folgen machen können. Wir können jetzt doch einfach mal Beispiele rausgreifen. Lass uns doch einfach mal gucken in den Niederungen dieser Welt, was gerade wieder an Moralien da rausgeposaunt wird und wie wir es eigentlich einzuordnen haben. Also mal wirklich darüber sprechen, was heißt das denn konkret? Was löst es denn in uns aus? Was hat, wie übersetzen wir das denn jetzt? Denkisch und gläubisch und denkisch. Und da können wir uns mal ein bisschen mit auseinandersetzen, weil ich finde das schon ein wichtiges Thema, immer mal wieder in diesem Jahr darüber nachzudenken, was Ethik, vernunftbegabte Ethik im Alltag eigentlich heißt.
Also ich werde bis dahin auf jeden Fall mal hier weiterlesen. Ich freue mich besonders auf dieses Kapitelchen Gerechtigkeit statt Identität, weil mich das so anspringt. Das springt mich, ey, wer ist gerade politisch besonders erfolgreich oder erschreckend erfolgreich? Leute und Parteien, die so sagen, wer wir sind. Ja, wir verteidigen und wir, also das Identitäre, das, und hier schreibt der schön einfach Gerechtigkeit statt Identität als Möglichkeit aus diesem Moralspektakel herauszufinden. Super interessant. Also ich kann das Buch, obwohl ich es nur zur Hälfte gelesen habe, bisher jetzt schon empfehlen. Ja, Moralspektakel. Philipp Hübel.
Werden wir verlinken.
300 Sehr Seiten, schön. Aber ist gut.
300 Seiten. Mamma mia. Es ist schön, dass du darüber referieren wirst. Da muss ich nicht durchlesen. Ja. Das ist Serviceleistung. Auch für alle Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen da draußen. Wenn ihr das nicht lesen wollt, ist kein Problem. Wir haben Jan.
Ja, wir werden ja, hier. Das ist ein bisschen wie.
Vielleicht können wir ja den Autor auch mal einladen. Das wäre doch total nett.
Das ist ein bisschen wie Kubikmeter Wachs, den ich so für die Menschen, die mir so Gebetsanliegen auftragen, abfacke. Immer wenn ich im Keveler bin.
Ja. Fantastisch. Jan, danke für deine Zeit und dann hören wir uns das nächste Mal wieder und dann sehen wir mal weiter mit dieser Moral.
Ja, ein Jahr der Ethik. Gut.
Ethik. So sieht's aus. Ich wünsche euch was.
Bis dahin, Clemens. Viel Spaß.
Ciao.
Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an glaubensdenker@gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.